Der Datenschützer mit Thomas Rosin. Sicher durch den Datenschutzdschungel.
Inzwischen sollte es auch der oder die Letzte gemerkt haben, dass wir in einer Zeit leben, in der sich viele Gefahren aus der Technik ergeben. Ich spreche vor allem von IT-Technik, Internet, weltweiter Vernetzung. Das Stichwort lautet hier Cybersecurity. Das Thema hat auch der Gesetzgeber wahrgenommen, und zwar im Dezember 2022 mit der sogenannten NIS2-Richtlinie. Und wir warten hier in Deutschland bereits seit geraumer Zeit mit Spannung darauf, dass es auch endlich der deutsche Gesetzgeber schafft, diese Richtlinie in die deutschen Gesetze einzubauen. Wir wollen heute darüber sprechen, was das ganz konkret für Unternehmen in Deutschland bedeutet. Mein Name ist Thomas Rosin. Ich bin Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz. Und mit dabei ist heute der
Christian Schröder ist mein Name. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Ich bin auch Datenschutzbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter, mache im Endeffekt dasselbe wie du, bloß im Süden von Deutschland.
Das wird ein spannendes Gespräch. Wir haben uns heute 5 Kernfragen zurechtgelegt, die uns einen roten Faden bieten sollen. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Wir wollen mal darüber sprechen zu Beginn, was ist NIS2? Wozu braucht man das und wer ist überhaupt davon betroffen? Magst du kurz einsteigen?
Ja, gerne. Also NIS2, weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, NIS2 steht für Network and Information Systems Directive 2. Das ist eine EU-weite Vorgabe. Also die EU-Gesetzgeber haben im Endeffekt eine Richtlinie, ein Gesetz erlassen. Und das bedeutet immer, dass das erstmal von den nationalen Gesetzgebern, also in den EU-Mitgliedstaaten, umgesetzt werden soll. Dafür gibt es in der Regel eine Frist. Also ein Jahr nachdem das dann verabschiedet wurde, hätte es in Deutschland oder in anderen Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden sollen. Soweit dann der Stand. In Deutschland braucht es ein sogenanntes, jetzt muss ich kurz spicken, NIS2-Umsetzungsgesetz. Also ein Gesetz, das sozusagen diese EU-Richtlinie in die viele nationalen Gesetze transportiert, wenn man das so sagen darf, also die nationalen Gesetze dann angepasst werden.
Und das ist ja auch völlig anders, als wir das zum Beispiel gerade wir Datenschützer von der Datenschutzgrundverordnung kennen. Die hat auch ihre Übergangsfristen gehabt, aber knall, dann musste dieses Gesetz in allen Mitgliedstaaten einfach erfüllt werden und da musste man genau diese Umsetzung nicht machen. Und so eine Umsetzungsthematik, die hatten wir ja auch in Deutschland zuletzt in unserem Bereich bei dem Hinweisgeberschutzgesetz. Auch da kam der Gesetzgeber nicht so richtig aus dem Pötten.
Ja, genau. Also es ist im Endeffekt dasselbe. Also du hast ja schon gesagt, der Unterschied oder diese EU-Gesetze gibt es entweder als Verordnung oder als Richtlinie. Die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, die gilt dann ab Inkrafttreten, Gültigkeit, wie auch immer, direkt in den Mitgliedstaaten muss dann umgesetzt werden. Man kann sich auch auf dieses Gesetz dann beziehen. Also es ist direkt gültig sozusagen. Und die Richtlinien haben eben eine Umsetzungsfrist beziehungsweise müssen dann eben national in den nationalen Gesetzen umgesetzt werden. Und so wie du sagst, ja, beim Hinweisgeberschutzgesetz war das ähnlich. Also da gab es dann auch eine Umsetzungsfrist, die wurde nicht eingehalten. Da gibt es dann eben, also in Deutschland, von vielen anderen europäischen Staaten meine ich auch. Und da gab es dann immer, oder gibt es dann immer, in dem Fall auch mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, sogenannte Vertragsverletzungsverfahren. Also man muss sozusagen Strafe zahlen, der Staat muss Strafe zahlen, wenn er das nicht rechtzeitig umsetzt. Ich meine, beim Hinweisgeberschutzgesetz waren es dann 1 Million Euro pro Tag und ich glaube, es waren 50 Tage Verzug.
Was ich da nochmal bemerkenswert finde, ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns über so eine Richtlinie mit dem Thema Cybersecurity und Schutz von Organisationen beschäftigen. Wir kennen ja schon in Deutschland durchaus lange Zeit das Thema der sogenannten kritischen Infrastruktur. Das heißt, wir haben so eine Liste von Branchen, von Arten von Unternehmen, von denen wir sagen, okay, wenn es mal so richtig knallt, das ist eigentlich die Basisinfrastruktur, die wir hier im Land benötigen, um in so einer Art Notbetrieb zu sein. Das heißt, wir reden von sowas wie Energieversorgung, wir reden von medizinischer Versorgung, Wasser, Wärme, also alles, was so zu den Grundbedürfnissen gehört.
Was auch dazu gehört im Übrigen, ist Abfallentsorgung. Also in dem Zusammenhang, es soll sozusagen die öffentliche Ordnung dann nicht gestört werden bzw. sichergestellt werden. Und da kommt eben auch, ja, was passiert, wenn denn jetzt, also kann ja jeder mal überlegen, was passiert denn, wenn jetzt mal 3, 4 Wochen die Müllabfuhr nicht kommt? Ja, wenn man Platz hat, ist vielleicht nicht so schlimm. Wenn in der Stadt sich die Müllberge auf den Gehwegen stapeln, dann wird es irgendwann eklig.
Das kennen wir, glaube ich, aus Frankreich. Ich meine, ich habe das ja schon mal irgendwie in den Nachrichten gesehen. Wenn da wieder irgendwie die Abfallwirtschaft demonstriert und streikt, dann passiert genau das. Dann stapelt sich der Müll auf den Straßen bis in das Unendliche.
Ja. Ja, also das ist dann eine kritische Infrastruktur, beziehungsweise gehört eben dazu, dass das System sozusagen dann weiterlaufen kann und ja, alle oder niemand gestört wird.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, also bei NIS 2 ist es ja jetzt so, wir haben sozusagen eine Neuauflage, dieses Thema Resilienz, also ich sag mal Stabilität gegenüber Cybersicherheitsrisiken, und das gilt ja für bestimmte Arten von Unternehmen, und diese Liste, die hat sich jetzt mit NIS 2 verlängert. Wir hatten vorher schon sowas wie Abwasser zum Beispiel dabei im Kontext von Wasser. Aber ich habe hier auch so einen kleinen Spickzettel mal mit dazugekommen. Es sind die sonstigen kritischen Sektoren, die da noch dazugekommen sind. Und genau wie du sagst, da gehört dann jetzt neu die Abfallwirtschaft dazu. Was ich aber auch sehe, dass bestimmte Arten von produzierendem Gewerbe jetzt mit aufgenommen werden. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen mit Lebensmitteln, mit Trinkwasser jetzt nicht nur aus der Leitung. Ich sehe sowas wie oder Handel und Herstellung von Substanzen, die wir in anderen Industrien brauchen. Also beispielsweise vielleicht chemische Stoffe, die in der Lebensmittelindustrie dann wieder als Konservierungsmittel eingesetzt werden. Also ansonsten können wir bestimmte Lebensmittel einfach nicht herstellen.
Ja.
Und was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass jetzt plötzlich auch digitale Dienste dazugekommen sind.
Also ich wollte in dem Zusammenhang gerade mal daran erinnern, es ist noch nicht so lange her, in Zeiten von Corona, da waren ja auch ganz viele alarmiert und panisch, als es kein Toilettenpapier mehr in den Supermärkten gab. Also das jetzt nur mal als kleines Beispiel. Ja, was funktioniert denn dann nicht mehr? Oder wo hakt es denn dann? Einkäufe des täglichen Bedarfs, ja. Also das stört schon auch die öffentliche Ordnung und kann dann auch zu, Hamsterkäufen, Tumulten, wie auch immer, führen. Ist in dem Fall, glaube ich, nicht passiert, also nicht, dass ich wüsste, aber das sind so die Auswirkungen. Jetzt sprechen wir eben von der Versorgung in ganz vielen Bereichen. Also da kommt, glaube ich, das Stichwort mit der Lieferkette dann irgendwann rein. Es gibt wahrscheinlich relativ wenig Betriebe, die alles selbst machen, die alles selbst in der Hand haben. Die sind immer irgendwie abhängig von Zulieferern, von Lieferanten und nicht nur unbedingt in Bezug auf Rohstoffe, sondern eben auch auf Cybersicherheit. Also, dass die Systeme weiterlaufen, die Maschinen steuern, mit denen man auf Maschinen zugreifen kann und so weiter. Und deswegen für mich eigentlich völlig logisch in dieser zunehmend digitalisierten Welt, ist dann das auch ein kritischer Teil davon?
Also es ist eins, die Frage zu beantworten, gehöre ich als Unternehmen in den Fokus dieses, also unmittelbar in den Fokus dieses Gesetzes? Dafür gibt es, weiß ich, im Internet haufenweise so Mini-Fragebögen, da kann man mal so ein paar allgemeine Unternehmensdaten eingeben und dann purzelt dann unten aus diesem Generator eine Einschätzung raus, ob man eher dazugehört oder nicht. Aber ich sehe sehr deutlich das Lieferketten-Thema. Das heißt, wir haben natürlich noch viel mehr Organisationen, die zwar selbst nicht zu diesen kritischen Sektoren gehören, aber als Dienstleister oder Lieferant andere Organisationen, die dazugehören, beliefern. Und das bedeutet, dass sie indirekt auch in diese gesetzlichen Regelungen mit reinfallen. Indirekt bedeutet, zu dem Gesetz gehört ja, dass Organisationen Maßnahmen treffen, um auch in kritischen Situationen, mit Blick vor allen Dingen auf Cyberrisiken, ja, sozusagen existenzfähig bleiben, weiter produzieren, arbeiten können. Und dafür brauche ich natürlich auch meine Dienstleister. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so ein mittelständisches Unternehmen vorstelle, das zu diesen kritischen Sektoren gehört, gerade im Mittelstand, wie oft erlebe ich das, ist jetzt üblich, ja, dann hat man dann eben seinen kleinen Dienstleister um die Ecke, weil man sowieso auf dem Land ist, weil man sich kennt und macht auch gute Arbeit, überhaupt gar keinen Zweifel daran. Aber dann reden wir davon, dass dann vielleicht so ein 5- oder 10-Mann-IT-Betrieb den IT-Support und weitere IT-Arbeiten für ein solches Unternehmen gemacht hat, das jetzt neu reinfällt. Und dann muss natürlich auch dieses IT-Dienstleistungsunternehmen plötzlich so leistungsfähig sein, wie das für die kritischen Sektoren erforderlich ist.
Ja, also im Endeffekt reicht man das dann durch. Also jetzt von ob direkt betroffen oder indirekt. Das ist ja dann so die oder der Knackpunkt. Und ich kenne das tatsächlich aus meiner Praxis mit Kunden. Also es gibt schon seit einigen Jahren, jetzt mal unabhängig davon, dass das Gesetz noch nicht gilt oder auch noch nicht umgesetzt werden muss, aber es gibt schon auch die ersten größeren Hersteller, die da definitiv drunter fallen und die ihre Lieferanten, also Zulieferer, konkret auch in ihren Verträgen verpflichten, dass sie gewisse Anforderungen umsetzen. Also da steht jetzt nicht NIS-2-Anforderungen, sondern eben ja, Cybersicherheitsanforderungen, nennen wir es mal so allgemein. Und die räumen sich auch Auditrechte ein, wollen sich auch Nachweise einholen dürfen und so weiter und so fort. Und was ich damit sagen will, ist, die ziehen sozusagen diese Lieferkette dann auch noch weiter, also auch auf die Dienstleister des Lieferanten durch, weil der muss dann unter Umständen auch seine Freiberufler, seine kleinen Dienstleister auch wiederum verpflichten und überprüfen, das gehört alles dazu.
Dann lass uns nochmal Stichwort Frage 2 ganz konkret besprechen. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter oder Geschäftsführer eines Unternehmens rausfinden möchte, ob ich betroffen bin, genau, wie mache ich das?
Also ich würde jetzt vorher mal, also das ist natürlich systematisch, ich weiß nicht, Ausschluss oder Einschluss, je nachdem, wie man da rangeht, aber Systematik auf jeden Fall. Wir wissen ja im Endeffekt schon, was in der Richtlinie steht. Die gibt es ja zumindest schon mal. Und wir wissen auch, dass die nationale Umsetzung, also die nationale gesetzliche Umsetzung, diese Richtlinie nicht unterbieten, aushöhlen darf, wie man so schön sagt. Das heißt, ja, man kann es schon einschätzen. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt diverse Selbsttests, wo man das überprüfen kann, genau. Es gibt dann 18 Sektoren. Das wäre jetzt so mal diese Herangehensweise. Zu welchem Sektor gehöre ich? Wie findet man das raus? Können wir gleich noch besprechen. Aber wenn man dazu gehört, dann sind noch andere Schwellenwerte sozusagen vorhanden. Also die Anzahl der Mitarbeiter. Ich meine, es müssten mindestens 50 Beschäftigte sein oder ein Jahresumsatz, muss ich kurz ablesen, und eine Jahresbilanz von mindestens 10 Millionen Euro. Genau. Da, also Größe, Umsatz und Sektor sind sozusagen die ersten drei Kriterien.
In der Richtlinie gibt es einen Anhang. Da sind die Sektoren noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Also das sind so Einzelaspekte, Einzelleistungen, dann zum Beispiel aus dem Bereich Energie benannt. Die helfen auch nochmal deutlich weiter. Aber ich habe jetzt auch schon selber in vielen Gesprächen mit Unternehmen festgestellt, dass es ganz häufig Grenzfälle gibt. Und natürlich neigen Organisationen dann dazu, sich im Zweifelsfall in Grenzfällen nicht dazugehörig zu zählen. Das ist eine ganz gefährliche Sache, weil wenn es dann hinterher knallt, die Strafen sind im Zweifelsfall mal wieder nicht unerheblich, dann hilft das nichts, wie die Selbsteinschätzung aussah. Also sozusagen Unwissenheit schützt auch hier nicht vor Strafe. Also da empfiehlt es sich dann gerade in diesen Grenzfällen, das nochmal zu diskutieren. Und was mir total wichtig ist, also das ist zumindest meine Sichtweise, ich unterstütze solche Gespräche immer wieder mal, aber jetzt mache ich als Datenschützer natürlich bei meinen Datenschutzbeauftragten meine Datenrechtsberatung. Das darf ich auch, auch in meinem Fall ohne Jurist zu sein. Aber gerade bei den nicht-juristischen Kollegen warne ich immer davor, bei solchen Gesetzen zu sehr in Richtung Anwalt zu gehen. So dieses abschließende Definieren, gehöre ich jetzt dazu oder gehöre ich nicht dazu, würde ich sagen, das sollte man im Zweifelsfall dann auch mal mit seinem Hausanwalt besprechen. Der hat auch eine Haftpflichtversicherung, die möglicherweise da das Ganze besser abdeckt. Also mein Rat wäre auch auf jeden Fall, klar, erstmal selber gucken, sich orientieren, aber dann auch einfach mal die Berater oder Menschen aus dem Umfeld mit dazunehmen, die da einen Beitrag leisten können. Das sind eben nicht nur wir Datenschützer, sondern das ist einfach auch der eigene Rechtsberater, entweder als Syndikusrechtsanwalt bei etwas größeren Organisationen oder dann auch einfach der regelmäßig beratende Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin.
Genau, also ganz wichtig, dass so ein Selbsttest, so eine Selbsteinschätzung im Internet gibt es ja auch zum Beispiel vom BSI, ich weiß nicht, das können wir wahrscheinlich auch verlinken, da steht ja auch, das ist eine Richtung, die man da sehen kann. Das ist jetzt nicht abschließend. Also da darf man bitte nicht den Fehler machen, das zu machen, also diesen Test durchzuführen und im Zweifel dann noch irgendwie ein paar Sachen nicht genau zu wissen, vielleicht falsch anzuklicken oder vielleicht auch ein bisschen schwammiger sozusagen zu antworten, um dann eben so ein Ergebnis zu bekommen, nee, ich bin nicht betroffen, Thema abgehakt. Also vielleicht druckt man sich es dann noch raus oder so, das reicht vermutlich nicht. Wäre wahrscheinlich gut, wenn man diese Überprüfung, am besten so wie du sagst, natürlich von einem Rechtsanwalt, dann auch begründen kann, dokumentiert hat und im Zweifel dann, wenn es denn soweit wäre oder käme, vorlegen kann.
Ja.
Also ganz wichtig.
Gerade wenn die Entscheidung dann lautet, wir müssen uns nicht darum kümmern.
Genau.
Ist diese zur Sicherheit wichtig.
Also ganz wichtig ist dann auch, wenn man herausfinden will, ob man jetzt betroffen ist oder unter diese gesetzlichen Vorgaben fällt oder nicht, die sogenannten NACE-Codes oder NACE-Codes. Und das ist sozusagen eine Einteilung in den Wirtschaftszweig. Also die sind im Endeffekt nochmal so eine, wie soll ich sagen, eine statistische Einteilung der Unternehmen, in welchem Bereich sie tätig sind. Und in Deutschland gibt es die auch als sogenannte BZ-Codes, also die findet man eben bei Statistikmeldungen oder bei, wenn man statistische Meldungen im Bereich der Buchhaltung, glaube ich, auch abgibt. Also da findet man die dann raus. Und anhand dieses WZ- oder NACE-Codes kann man dann in die Anlagen oder in eine Anlage schauen zur Klassifikation der Wirtschaftszweige und herausfinden, ob man dann in einen dieser Sektoren sozusagen fällt.
Ich erinnere mich, also ich bin auch schon mal mehrfach, glaube ich, jetzt schon mit verschiedenen Firmen angeschrieben worden vom jeweiligen Statistischen Landesamt, das dann gesagt hat, so, ich bin jetzt ausgelost worden, ich bin gesetzlich verpflichtet, Auskunft zu geben zu meinen Umsätzen und Ähnliches. Und ich habe da tatsächlich noch nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich werde ich dann genau einer Branche über diesen Code zugeordnet und den kann ich dann mit den Listen abgleichen.
Genau, und wenn du dann eben noch über 50 Mitarbeiter hast und 10 Millionen Umsatz und so weiter, dann gehörst du vielleicht dazu.
Okay, ja super. Der letzte Punkt, wir hatten ihn eben schon mal, der sicherlich auch wichtig ist, wenn ich nicht direkt betroffen bin, möchte das aber mal überprüfen, ob zum Beispiel meine Kunden davon betroffen sind, je nachdem, in welchem Geschäftszweig ich unterwegs bin. Ich sag mal, wenn ich im Consumer-Bereich unterwegs bin, dann dürfte mich das jetzt weniger interessieren. Dann ist eher die Frage, bin ich selbst betroffen? Aber gerade im B2B-Business muss ich einfach mal schauen, wer sind meine Kunden? Und ich rate auch sehr dazu, dass man das auch vorbereitend überprüft. Also nicht erst warten, bis die Kunden einen ansprechen. Dann kommt der berühmte 100 Seiten lange Fragebogen, wie gut man aufgestellt ist. Aber dann kann man entweder nur das schreiben, wie man aufgestellt ist, wahrscheinlich da nicht ganz optimal, oder lügen sollte man vielleicht auch nicht. Also das heißt, wenn ich als Zulieferer für Unternehmen arbeite, die zu diesen 18 Sektoren gehören, dann sollte ich auch überprüfen, ob ich da nicht zukünftig bei meiner Informationssicherheit entsprechend nachbessern sollte und nicht erst abwarte, bis die Kunden mich aktiv darauf ansprechen. Dann ist es in der Regel zu spät, weil im Zweifelsfall werde ich dann relativ schnell ausgesortiert als Zulieferer.
Genau, und da muss es schnell gehen und im Zweifel, je nachdem, ob jetzt direkt oder indirekt betroffen, dürfen, können die einen dann eben auch nicht mehr beauftragen.
Ja, und das hat noch nicht mal was mit mögen oder nicht mögen zu tun. Sie sind im Zweifelsfall über das Gesetz dazu verpflichtet, andere Organisationen, die nicht entsprechend aufgestellt sind, auszusortieren.
Oder vertraglich durch ihre Auftraggeber.
Genau.
Kann auch sein.
Ja, sehr gut. Aber dann hätten wir eigentlich jetzt zweite Frage abgeschlossen. Dritte Frage wäre jetzt zum Thema Informationssicherheit nochmal der Punkt, wie wichtig ist denn jetzt überhaupt das Thema Informationssicherheit für Organisationen und warum ist es vor allen Dingen wichtig?
Also im Generellen würde ich jetzt mal sagen, wir erleben ja seit einigen Jahren, dass die Cyberangriffe zunehmen. Immer mehr werden, deutlicher, immer heftiger werden, auch immer erfolgreicher aus Angreifersicht, möchte ich das mal nennen, werden. Also es geht ja, oder es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwo lese, hier Unternehmen betroffen, da Unternehmen betroffen. Es macht keinen Unterschied, ob groß oder klein. Das war noch so vor 2-3 Jahren, hatten einige noch gesagt, naja, wir sind ja viel zu uninteressant, wir sind viel zu klein, braucht ja nichts, also interessiert ja keinen so in der Art. Ich habe vor einigen Monaten mal gelesen, dass auch Milchviehbetriebe, also Bauernhof, betroffen war. Ja, da wurde dann eben auch ein Bauernhof erpresst. Das hat auch nicht mehr funktioniert. Also die automatische oder diese Melkmaschine konnte dann nicht mehr angesteuert werden. Die Kühe mussten gemolken werden und so weiter und so fort. Also das nur als Beispiel. Es ist im Endeffekt jeder sozusagen interessant, beziehungsweise es kann auch jeden treffen. Und das ist eigentlich die Antwort, also schon eine Antwort auf die Frage, ja, warum ist das wichtig? Wir haben schon gesagt, Fortbestand des Unternehmens sichern, handlungsfähig bleiben und so weiter. Und jetzt ist im Endeffekt dieses Gesetz oder es sieht dieses Gesetz vor, dass man sich absichert, dass man eben den Betrieb fort oder aufrechterhalten kann. Und wenn ich es mal so sagen darf, der Gesetzgeber gibt jetzt hier was vor, Best Practice, Standard, wie auch immer, und die Unternehmen sollen das umsetzen. Und jetzt erlebe ich öfter, dass Unternehmen sagen, nee, wir wollen aber hier dieses Gesetz nicht, weil es zu viel Bürokratie, Aufwand, kostet auch Geld und so weiter und so fort. Und prüfen dann, so wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben, machen so einen Selbsttest, stellen dann erleichtert fest, die fallen dann nicht drunter und machen dann eben nichts. Also haben das Thema für sie abgehackt. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr fatal. Also es mag sein, dass man dann dieses Gesetz nicht erfüllen muss, das ist ja auch in Ordnung, aber dass man dann Cybersicherheit oder Informationssicherheit komplett außen vor lässt, das ist natürlich ja, sehr gefährlich, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, die Umsetzung dieser Cybersicherheitsmaßnahmen darf nicht von einer gesetzlichen Vorgabe abhängen, sondern es ist eigentlich im eigenen Interesse des Unternehmens. Und das ist auch so der Tenor, den das Gesetz im Endeffekt adressiert.
Mir ist aufgefallen, in meinen Gesprächen mit Unternehmen, wo die Gespräche genauso in diese Richtung laufen, wenn ich gezielt nachfrage, sind das gerne Organisationen, die sich inzwischen auch sowas wie eine Cybersecurity-Versicherung angeschafft haben. Das schafft erstmal durchaus Sicherheit im Kopf, aber tatsächlich ist es so, wenn ich einen solchen Versicherungsvertrag abschließe, hängt ein bisschen von der Höhe des versicherten Schadens ab. Im unteren Bereich ist es so, ich fülle einfach einen Antrag aus, da habe ich dann noch irgendwie 3-4 Kreuzchen, wo gefragt wird, so kümmere ich mich um Virenschutz oder mache ich Backups, dann ist schon gut. Bei höheren Versicherungssummen kann es auch sein, dass da mal ein etwas ausführlicher Fragebogen mit beigelegt wird. Was aber entscheidend ist, in den Versicherungsbedingungen von Cybersecurity-Versicherungen in Verbindung mit den gemachten Angaben, daraus ergeben sich bestimmte vertragliche Pflichten für die Organisation. Wenn es dann hinterher knallt, die Systeme ausfallen, weil man sich einen Verschlüsselungstrojaner oder was auch immer gefangen hat und die Schadenssumme geht über Bagatellen hinaus, ist meistens eher erledigt, weil man Selbstbeteiligung hat, dann kommt ein Sachverständiger vorbei. Und der Sachverständige der Versicherung schaut sich an, wie ist das Unternehmen aufgestellt in Sachen Cybersecurity, in Sachen Informationsschutz. Und wenn dann klar ist, es wurden vielleicht beim Versicherungsabschluss Angaben gemacht, die nicht zutreffend sind. Wenn ich unterschrieben habe, ich habe ein vernünftiges Backup und dann guckt der Sachverständige hin und sagt, das ist aber kein vernünftiges Backup, wir haben einen Stand der Technik, da bist du weit von weg, dann zahlt diese Versicherung schlichtweg nicht. Und leider ist es so, dass sehr häufig beim Verkauf dieser Versicherung diese Botschaft auch nicht sehr klar gesendet wird. Das heißt, es ist eine große Scheinsicherheit, ich bin versichert, also brauche ich mich nicht gut aufstellen. Das funktioniert definitiv nicht. Und wir haben gerade auch, ich glaube jetzt auch schon in der zweiten Gerichtsinstanz, genau so einen Fall, wo ein Unternehmen sich auf den Standpunkt stellt. Es gibt da noch so ein Zeugenzitat aus dem letzten Entscheidung eines IT-Leiters, der im Prinzip gesagt hat, ja, ich weiß doch nicht, wie Versicherungen arbeiten und was das alles bedeutet, was die für Fragen gestellt haben. Ich hatte das Gefühl, wir sind gut aufgestellt. Und dann sagt das Gericht ganz klar, ja, schön, hilft aber nicht. In dem Fall hast du falsche Angaben gemacht und deswegen ist der Versicherungsvertrag dann im Nachhinein nichtig und das Unternehmen bleibt auf seinem Schaden sitzen. Vielleicht geht das Ganze noch eine Gerichtsinstanz höher, könnte ich mir vorstellen. Da geht es um relativ viel Geld, also schon eine höhere sechsstellige Summe. Und da dürfte es wahrscheinlich aber von der Entscheidung her auch nicht anders aussehen.
Also ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil tatsächlich also so in diesem, ich nenne es jetzt mal das im Verkaufsprospekt dieser Cyberversicherung, wird immer dann so als Pro-Argument Forensiker genannt. Also wie im Falle eines Schadens oder hinterher schicken wir dann Forensiker zur Aufklärung des Falls. Und das klingt natürlich super und die braucht man im Zweifel auch, wenn man dann eben auch den Ermittlungsbehörden dann Daten liefert, damit die das aufklären können und so weiter. Und das macht der Forensiker. Der Forensiker macht aber auch genau das, was du gerade gesagt hast. Der schaut nämlich, eigentlich kommt er als Freund in der eigenen Wahrnehmung, er schaut aber auch nach, ob man eben selber irgendwelche Versäumnisse hatte oder dass man selber sozusagen Teil davon war, dass das so passieren konnte und wird dann diese Beweise im Zweifel gegen einen verwenden. Also das führt dann dazu, dass die Versicherung sagt, nö, wir müssen nicht zahlen, oder du hast ja hier falsche Angaben gemacht oder hast du nicht so erfüllt, wie du es hättest machen sollen. Also kann ich absolut bestätigen, was du da sagst. Ja.
Wichtig wäre mir noch, nichts gegen Forensiker, das sind keine bösen Menschen, ich kenne ein paar. Die haben einfach den Auftrag, neutral aufzuklären, was ist passiert, was sind die Ursachen dafür. So, und wenn die Ursachen unzureichender eigener Schutz der Organisation ist, dann steht das genauso im Bericht und den Bericht liest die Versicherung.
Ja, genau. Also das, ich wollte es damit nicht sagen, ja.
Schon klar. Sehr schön. Ja, aber da muss man sich doch mal die Frage stellen, da sind wir jetzt auch bei unserer Frage 4 schon. Wieso sind Unternehmen, wobei auch genauso öffentliche Stellen, oft einfach so schlecht aufgestellt in Sachen Informationsschutz? Also was mir auffällt, ich starte da direkt mal durch. Das ist so ein bisschen wie Versicherungen verkaufen. Und damit meine ich jetzt keine Cyberversicherung. Ich weiß nicht, erinnert sich bestimmt jeder mal, da kam irgendwo mal ein Versicherungsvertreter, kommt da mit Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dann geht es irgendwann in Versicherungsbereiche, wo sich viele Menschen die Fragen stellen, oh ja, ich werde doch nicht krank oder so schlimm, es passiert doch nicht. Und das ist ein Phänomen, das beobachte ich auch sehr oft bei Entscheidern in Unternehmen. Das Thema Informationsschutz, die Cybersecurity-Gefahren, da scheint bei vielen Menschen eine innere Schutzmauer aufzubauen, aus der heraus sich viele Entscheider unverwundbar fühlen.
Ich glaube, wenn ich da kurz mal was dazu sagen darf, ich glaube, der Mensch ist, oder was heißt ich glaube, es ist eigentlich Fakt, der Mensch ist nicht gut darin, Risiken einzuschätzen. Also Risiko, egal jetzt in Bezug auf Cybersicherheit oder auch finanzielle Risiken, was auch immer, der Mensch ist nicht gut darin, mathematische Vorstellungen zu haben. Also das merkt man immer wieder und das auch in diesem Fall. Also man schätzt Risiken falsch ein, man wähnt sich immer auf der Seite der sicheren oder eben dieser 80% der Autofahrer, die gut Auto fahren oder überdurchschnittlich gut Auto fahren können. Und das ist hier genau das Gleiche.
Aber es ist noch viel schlimmer. Also ich habe auch Organisationen kennengelernt, teilweise auch begleitet, wenn solche Schäden aufgetreten sind. Und dann sind wir ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr weiter und wir sprechen davon, es muss aber noch was getan werden. Und dann haben wir den nächsten Gedankenfehler. Ja, aber bei uns ist es doch schon passiert. Dann passiert es doch bestimmt statistisch nicht noch ein zweites Mal. Und es ist ein Sammelsurium solcher Denkfehler. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum viele Organisationen miserabel aufgestellt sind.
Ich hätte noch eine andere Theorie dazu. Also ja, ich stimme dir dazu und ich kann mir auch vorstellen und ich glaube auch, dass es, und das sage ich ganz bewusst, dass die EDV von früher was völlig anderes ist als die IT-Abteilungen in Anführungszeichen heute. Also es gibt ganz andere Disziplinen, ganz andere Anforderungen. Ist schon das Verständnis in der Organisation, also von denjenigen, die das organisieren, manchmal etwas veraltet. Dazu kommt dann auch noch der Fachkräftemangel. Der trifft die öffentlichen wie die nicht öffentlichen Stellen gleichermaßen. Also man braucht Leute, die diese ganzen Disziplinen irgendwie abdecken können. Man sagt dann aus dem falschen Verständnis heraus, ja, irgendwie was mit Computer oder IT wird schon passen, das können die schon. Und so steuert man in eine Überlastung beziehungsweise auch auf einen Fokus zu in Unternehmen oder in Organisationen, die ja oberflächlich richtig sind, weil der Laden läuft, aber auf den zweiten Blick eben, naja, diese Kontinuität nicht absichern.
Ja, also das kann ich auch tatsächlich aus Lehrsicht sehr bestätigen. Ich habe ja das Vergnügen, seit einigen Jahren an der Uni das Fach Datenschutz im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik zu unterrichten. Und da sehe ich Menschen, die jetzt natürlich schon ein Stück weit IT-Laufbahn hinter sich haben, aber gerade auch im persönlichen Fachgespräch mit Studierenden sehe ich riesige Unterschiede, eben genau diese Spezialisierung. Es gibt die Menschen, die sind sehr fokussiert auf das Thema Softwareentwicklung. Aber dann ist es natürlich sehr schwer, mit denen über klassische IT-Betriebs- oder IT-Management-Themen zu sprechen. Andere machen Projektmanagement, Anforderungsmanagement. Dann die Kollegen aus dem Security-Bereich. Die wissen, wie eine Firewall funktioniert unter Virenschutz. Aber wenn ich mit denen dann zum Beispiel nochmal über Softwareentwicklung spreche und da Beispiele finde, da finden sie sich nicht drin wieder. Also es ist für mich so ein bisschen wie ich das heute auch in der Medizin erlebe. Früher waren wir regelmäßig bei unserem Hausarzt und jetzt haben wir so viele Disziplinen und wenn ich dann einfach mal einen Rundumblick haben will, muss ich mindestens zu 8 verschiedenen Ärzten gehen, bis dann alle Spezialisten mal durch sind. Und ich kann heute eigentlich nicht mehr den einen ITler einstellen, der alles abdeckt und vielleicht sollte ich das auch nicht. Aber dann lass uns doch mal abschließend besprechen, wenn Organisationen sich jetzt mehr dafür interessieren und schon das Einsehen haben, es muss was getan werden, über das Maß muss man sprechen. Wie gehe ich jetzt an die Sache heran? Wie sollte ich mich als Organisation verhalten, wenn ich das Bewusstsein habe? Und zwar egal, ob ich gesetzlich von meinen Kunden oder aus Eigenantrieb daran möchte. Ich möchte mich mehr um das Thema Informationsschutz kümmern.
Ja.
Was rätst du deinen Kunden?
Mal nachdem, also es ist im Endeffekt relativ einfach und auch, möchte das betonen, unabhängig von diesem Gesetz. Also wir wissen ja schon in die Richtung, was da drin stehen soll und das sind mehr oder weniger Standards. Dann gibt es ein paar Spezialisierungen aus dem Gesetz, die mal außen vor gelassen. Im Endeffekt erstmal Systeme inventarisieren. Also man muss wissen, was man hat, wo das liegt und auch hatten wir eine Zeit lang, wenn ich es wieder das nächste Mal brauche, dann ist es vielleicht schon zu spät. Also es kann ja, muss jeder selber überlegen, Tage, Wochen dauern und so weiter. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Als nächstes gehört natürlich ein Notfallplan dazu. Also was mache ich denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Wie reagiere ich denn richtig? Wen hole ich denn mit ins Boot? Wer kann mir denn helfen? Stichwort Cyberversicherung, externe Dienstleister, Unterstützung und so weiter. Also es sind so diese einzelnen Zahnrädchen, die man auch dann aktivieren können muss. Geht manchmal schon los, dass manche Unternehmen oder Organisationen gar nicht mehr telefonieren können, wenn irgendwie was da ist. Wie erreicht man die denn? Oder auf Telefonbücher zugreifen oder solche Sachen, ja. Und dann natürlich ganz großes Thema Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Also wer kümmert sich, wer macht was, wer ist mit welchen Aufgaben betraut, das sollte man vorher regeln und nicht erst, wenn es dann soweit ist, weil da hat man dann tatsächlich Besseres zu tun. Das ist tatsächlich auch sehr stressig. Habe ich irgendwas vergessen, Thomas?
Bestimmt. Ich glaube, es ist sehr schwer, jetzt so spontane abschließende Aufstellung vorzunehmen. Aber wo ich gerne darauf hinweisen möchte, das, was du gesagt hast, alles richtig, das kann man ja auch nachlesen. Man muss das nicht alles sich jetzt selber ausdenken und das Rad neu erfinden. Wir haben schon seit, ja, ich möchte sagen, Jahrzehnten das Thema IT-Sicherheit, Informationsschutz auf dem Schirm. Und im Laufe der Zeit haben sich auch wie in anderen Branchen da, was sich im Elektrobereich gibt es Normen, im Industriebereich gibt es Normen und auch beim Thema Cybersecurity und Informationssicherheit gibt es Normen, die mir erklären, was ist heute eine angemessene Arbeitsweise, um mich als Organisation passend zu diesen Themen aufzustellen. Es gibt Normen, die beschreiben, was ist der Stand der Technik, also nicht nur was muss ich machen, sondern wie muss ich das machen. Und an genau solchen Dingen kann ich mich orientieren. Das, was, glaube ich, der Klassiker ist, das, was viele hier in Deutschland kennen, ist sowas wie eine ISO 27001, ein Standard für Informationssicherheit. Gibt es dann noch den deutschen großen Bruder, der BSI Grundschutzstandard, der deckt die ISO 27001 mit ab, nochmal mit einer Schippe drauf. Das sind in der Regel aber Standards, die sind nicht ganz günstig bei der Einführung. Gleiches gilt auch für den sogenannten TISAX-Standard. Das kennen die Zulieferer, die vor allen Dingen in der Automobilindustrie unterwegs sind. Also wenn man heute für, weiß ich nicht, VW, Porsche, Mercedes arbeiten möchte, dann wird man in der Regel, wenn das was Wesentliches ist, verpflichtet, sich nach diesen Standards zu orientieren und sich zertifizieren zu lassen. Und was ich kennengelernt habe, gibt es jetzt seit schon ein paar Jahren, ist dann noch der VDS 10.000 Standard. Das Spannende ist, VDS heißt Verband der Sachversicherer. Das heißt, das ist ein Standard, der hat sich entwickelt aus dem Versicherungsbereich. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also ganz früher haben wir immer Probleme mit Feuer in der Industrie gehabt. Dann gab es Feuerversicherungen, die wurden zu teuer. Seitdem haben wir VDS-zertifizierte Brandmeldeanlagen. Und wenn man sich daran hält, dann wird die Versicherung auch bezahlbar. Dann hatten wir ganz viele Einbrüche. Seitdem gibt es VDS-zertifizierte Einbruchmeldeanlagen. Und plötzlich ging die Prämie wieder runter. Und genau das hat die Versicherung bei Cybersecurity auch gemacht. Das heißt, wir haben da einen sehr einfachen Standard, den ich auch als kleines Unternehmen ausdrücklich, das kann ich auch als 10-Mann-Organisation oder 5-Personen-Organisation nutzen, um mich daran zu orientieren. Und ich behaupte einfach mal, das, was da drin steht, das ist sogar halbwegs menschenlesbar. Das heißt, da muss man sich noch nicht mal direkt im ersten Anlauf den Experten holen. Man kann sich das Dokument einfach mal kaufen und mal nachlesen, was sind denn all die Dinge, die ich jetzt ganz grundlegend beachten muss.
Ja, es gibt auch noch, das hast du, ich will jetzt nicht sagen vergessen, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber gerade für kleine Unternehmen gibt es vom BSI auch die sogenannte DIN-SPEC 27076, meine ich. Das ist ein extrem stark reduzierter BSI-Grundschutz. Also ich meine, es sind 27 Fragen, die man sich auch im Selbsttest sozusagen stellen kann, mit denen man dann feststellen kann, wo man steht, beziehungsweise womit man dann auch anfangen müsste. Also das kann ich nur tatsächlich jedem empfehlen, der mal feststellen will, wo er steht, beziehungsweise wo er auch mit seinem Dienstleister oder mit seiner IT-Abteilung steht. Also das wäre so die Botschaft, anfangen und nicht hoffen.
Ja, absolut. Also ich glaube, am Ende gibt es, wenn man selber sich auch damit reinbegeben möchte, wenn man es selber verstehen möchte, gibt es eine ganze Reihe von einfachen Einstiegshilfen. Einziger Nachteil, und das haben wir natürlich immer, man muss etwas Zeit investieren, sich damit zu beschäftigen. Also es kostet schon mehr als mal eine halbe Stunde Lesezeit, um da einzusteigen. Und es genügt wahrscheinlich auch nicht, den Standard unter das Kopfkissen zu legen. Aber das ist wie immer natürlich. Und das ist auch natürlich der Bereich, den wir beide jetzt abdecken. Natürlich können Organisationen das ohne Probleme selber machen. Sie können sich genauso gut überlegen, ob sie sich jemanden holen, der oder diejenige einfach mal vorbeikommt und genau diese richtigen Fragen stellt und auch mal neutral bewertet, wie ist das denn zu verstehen, wie das Unternehmen hier aufgestellt ist. Ist das gut oder schlecht oder ist das nur anders? Und insofern habe ich eigentlich als Organisation sowohl gute Selbermachlösungen als auch gute Einstiegslösungen im Beratungsumfeld, um mal ein eigenes Bild zu bekommen, wo jetzt bei mir noch eventuell Handlungsbedarf besteht.
Die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind ja da. Also man muss sie dann eben ernst nehmen und sich auch da dran setzen. Und da kann man dann entscheiden, macht man das selber, holt man sich jemanden dazu. Es ist aber eine Veränderung. Vermutlich, wenn man nicht sowieso schon sicher aufgestellt ist, dann wird man zusätzlich was machen müssen.
Also was ich noch vielleicht gerne ergänzen möchte, ist, was ich sehr häufig feststelle, ist, dass es Organisationen gibt, die haben schon aus anderen Gründen gelernt, Sachen aufzuschreiben und Arbeit in einem abgestimmten Prozess zu realisieren. Das sind zum Beispiel Organisationen, die haben schon eine Zertifizierung für Qualitätsmanagement. Also die haben dann schon den Schmerz gelernt, dass man Sachen aufschreiben und organisieren muss. Es gibt vielleicht abgestimmte Prozesse. Das kann auch passieren, wenn ich nicht zertifiziert bin, weil ich vielleicht eine branchentypische Standardsoftware zur Verwaltung meiner Wertschöpfungsprozesse angeschafft habe. Und diese Softwarelösung gibt vielleicht bestimmte Arbeitsweisen schon vor. Aber auch dann habe ich gelernt, mich daran zu halten. Also Organisationen, die schon gelernt haben, Abläufe festzulegen, sich daran zu halten und auch zu schauen, klappt das alles noch, machen wir das richtig? Organisationen, die gelernt haben zu dokumentieren und nicht nur einmal, da kommt einer mal vorbei, schreibt das auf und dann reicht das für 10 Jahre. Nein, auch gelernt haben, sowas aktuell zu halten, die haben natürlich eine hervorragende Basis und denen wird der Einstieg in sowas wie Informationssicherheit auch viel leichter fallen. Umgekehrt ist es aber leider auch so, dass ich feststelle, dass die Organisationen, die genau an der Stelle das nicht haben, also ich frage das immer am Anfang, habt ihr schon eine Zertifizierung? Wie geht ihr mit dem und dem Thema um? Habt ihr ein Ticketsystem in der IT? Schreibt ihr auf, wenn jemand gesagt hat, ja, ist was falsch gelaufen? Und ganz häufig habe ich auch Organisationen, die mit mir sprechen, die genau diese Dinge nicht haben. Und da zeigt sich im Laufe der Zeit, die tun sich auch wirklich sehr schwer. Die kommen dann manchmal auch mit dem Wunsch, wir wollen uns jetzt ISO 27001 zertifizieren, weil ein Kunde das gesagt hat. Ja, ihr habt doch nicht mein Ticketsystem, ihr arbeitet nicht in Prozessen. Das funktioniert nicht. Und dann sind natürlich jetzt diese kleinen Einstiegsmöglichkeiten, also der Fragebogen vom BSI, den du angesprochen hast, sowas wie VDS 10.000. Auch es gibt auch andere, ich glaube in Süddeutschland bei euch gibt es noch einen irgendeinen anderen verbreiteten Standard. ISIS 12, genau, dankeschön. Auch das ist ein sehr, sehr überschaubarer Einstiegsstandard. Aber dann sollte man sich nicht verausgaben, sondern wenn man diese Grundlagen noch nicht hat, sollte man einfach erstmal auch klein anfangen. Und anfangen, das ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort.
Thomas, zum Abschluss hast du noch 3 wertvolle Tipps, die jeder beherzigen sollte in dem Zusammenhang.
Also jetzt haben wir ja eigentlich so ziemlich jeden Tipp schon in dieser Zeit unterschwellig gegeben, den man nutzen kann. Aber für mich wäre das Wichtigste in der Organisation, sich über das Thema Informationssicherheit mal auszutauschen. Also hier oben im Norden, es mag sich niemand angesprochen fühlen, sagen wir immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, es hilft natürlich nichts, wenn ich jetzt außerhalb des Management die Idee habe, ich möchte mich mit Informationsschutz beschäftigen. Das ist, sagen wir immer, das ist ein Chefthema. Und wenn es keinen Support von der Geschäftsführung, dem Vorstand oder gegebenenfalls den Gesellschaftern gibt, dann kommt man da einfach nicht von der Stelle. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dieses Thema auf Geschäftsführungsebene mal zu platzieren, darüber zu sprechen, wenn ich selbst Geschäftsführer bin, das mit meinen Kollegen, eventuell mit meinen Gesellschaftern mal zu besprechen. Denn das ist ein Thema, das wird hinterher natürlich Ressourcen kosten. Aber das wäre für mich der erste Schritt, das Thema thematisieren und darüber reden. Der zweite Schritt, sich einfach mal einen Eindruck zu vermitteln, wo stehen wir denn? Und wenn ich eine junge, ich mache das selber Organisation bin, dann kann ich das auch machen. Dann kann ich mir den Fragenkatalog vom BSI nehmen, den du angesprochen hast. Dann kann ich mir mal eben VDS 10.000 Standard für, weiß ich nicht, 89 Euro kaufen und tatsächlich mal nachlesen, was ist da vorgesehen und wie bin ich dazu aufgestellt. Und wenn ich dann feststelle, das ist mir zu anstrengend, das ist zu aufwendig, ich verstehe es nicht oder ich habe auch einfach keine Zeit dafür, dann suche ich mir einfach Menschen, so wie wir beide, die dabei unterstützen. Die kommen dann halt einfach mal Werbespur für einen Pauschalpreis vorbei, gucken sich das an, geben Bericht ab und dann kann man auch im Zweifelsfall alleine weitermachen. So, und der dritte Tipp wäre natürlich in erster Linie auch daran denken, es geht jetzt nicht immer nur um alle Spezialitäten. Wenn ich über Informationsschutz spreche und in den Standards nachlese, was ich alles tun muss, da steht schon ein bisschen was an Stoff drin, aber bitte auch immer wieder auf dem Teppich bleiben und an die für die Organisation wichtigen Dinge denken. Einen vernünftigen IT-Betrieb, eine aktive Steuerung meiner Dienstleister, dass nicht meine Dienstleister mir sagen, wie ich meine IT zu führen habe, dass ich dafür sorge, dass das, was ich hier an IT-Strukturen betreibe, dass das tatsächlich auch aufgeschrieben ist, das hast du eben auch erwähnt, einfach mal dokumentieren. Das sind Dinge, die sollte man heute tun. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich nicht nur ein Problem mit Informationssicherheit und mit NIS2, dann werde ich auch mit vielen anderen Dingen im Laufe der Zeit zumindest Herausforderungen bekommen, die durchaus auch schon mal existenziell werden können. Also Fazit, darüber reden und thematisieren, Bestandsaufnahme machen und an die Basics denken, die ich für einen gesunden IT-Betrieb normalerweise auch brauche.
Sehr gut, vielen Dank, Thomas.
Ich danke dir, Christian. Es war wieder eine tolle Runde mit dir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir ein spannendes Thema haben. Dankeschön. Ja, und ich sage tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung bei dem Streaming-Anbieter, über den du gerade diesen Podcast hörst. Wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere dort einfach meinen Podcast. Hast du Lust mitzumachen? Du kannst dich gern mit einem Feedback aktiv beteiligen. Oder hast du eigene Themen aus dem Datenschutz, über die ich einmal sprechen sollte? Vielleicht bringst du dein Thema einfach mit und kommst selbst als Gast in meinen Podcast. Schreib mir eine E-Mail an podcast@thomasrosin.de. Möchtest du nun noch mehr Informationen zum Datenschutz? Auf thomasrosin.de findest du meinen Datenschutzblog. Wenn du dich dort für mein Newsletter anmeldest, erfährst du als erstes von meinen neuesten Themen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.